Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
Ich dachte, du hast einen Tamagotchi.
Nee, ich habe keinen Tamagotchi. Das hatte ich damals auch nicht. Nee, ich lese halt gerade, wenn Tauben Eier legen, dann brüten die das 17 bis 18 Tage aus. Mhm. Das ist also 4 Tage, also 2 Wochen plus 4 Tage. Das heißt, in dieser Woche müsste das eigentlich schlüpfen.
Hast du einen guten Blick drauf?
Oh ja, ich habe eigentlich einen sehr guten Blick drauf.
Hast du schon die Kamera auf dem Stativ stehen?
Ja, theoretisch, ja. Ich müsste die halt nur noch aufstellen. Und ich hatte es auch geplant mit meiner APS-C, mit dem 70 zu 300. Mhm. Dann voll raufhalten. Und wenn es hell wird, mache ich dann den Timer an, dass er...
So Timelapse, alle 5 Minuten.
Alle 5 Minuten Bild macht. Und das für 25 Tage. Denn mehr, dann ist das, dann verlässt das Junge schon das Nest. Krass, oder?
Das geht aber schnell bei denen.
Ja, 30 bis 35 Tagen sind die voll flugfähig. Ich weiß dann nicht, ob er dann schon nach 25 Tagen dann schon den Balkon verlässt, das weiß ich halt nicht. So, und die Frage ist dann, was ich dann mache. Ja, hier, Jugendsterblichkeit ist 90% im ersten Lebensjahr. Also es ist halt echt nicht, es ist echt nicht viel, so, ne?
Ja, ja.
Und da bin ich dann froh, dass ich da einen guten Beitrag machen kann. Ich hatte ja dieses Wochenende ein paar Kumpels zu Gast, sag ich mal, weil wir gezockt haben zum Abwinken. Mhm. Und der eine meinte, oh, hier, komm, wir alle müssen jetzt Sascha überreden und du kennst mich ja, da gibt es ja null Chance, ne? Weil ja. Er hätte gesagt, hier schmeiß alles weg und so ein Kram, ne? Und ich bin gerade halt echt am Überlegen, ob ich diesen Balkon jetzt, ob ich das halt wirklich abtrenne mit so einer, mit so einem, ja, ich kaufe mir so einen länglichen, wie so eine Maurerbütt halt größer, weißt du?
Mhm, ja, ja.
Und dann voll mit Erde und dann mache ich so eine kleine Abgrenzung mit einer Pflanze, also so ein Busch sozusagen, dass die so ein bisschen abgetrennter sind und ich so ein bisschen mehr mein Balkon wieder habe, so. Mhm. Und dass ich die halt allgemein nicht so, wenn ich mal rausgehe und Wasser nachfülle oder so, die störe. Muss ich mir überlegen, oder ob ich denen mal was Richtiges hinstelle, weißt du, dass sie so einen richtigen Brutnistkasten haben oder zum Pennen oder so.
Ja, ja.
Das stört mich nicht so. Das Einzige, was sie gerne machen, ist der Taubär. Ich weiß gar nicht, wie die männliche Taube heißt.
Tauberich.
Der hat, der hat drei oder vier andere duldet er, aber eine halt nicht. Und die machen dann jeden Abend den gleichen Kasper. Ich gehe mal davon aus, dass es sie ist. Sie will halt irgendwie auf dem Stuhl dann sitzen und pennen. Und er sagt, nee, verpiss dich. Und dann machen sie 20 Minuten, rennen die halt ständig um den Balkon. So, weil er sie immer wegscheucht und dies, das. Und irgendwann mal hören sie halt auf, weil er auch pennen will, weißt du so. Das machen sie halt jeden Abend. Ich versuchte es eigentlich, den abzugewöhnen, aber ich bin da ja kein Taubenprofi so.
Ich habe in einer Facebook-Fotogruppe heute Bilder gesehen, eine Bilderserie, wie ein Sperber eine Amsel ertränkt.
Ah, jetzt muss ich mal gucken, mal Sperber.
Der hat die wohl unter Wasser gedrückt und dann rausgezogen. Und die zweite Amsel, das Amselmännchen, hat immer wieder Angriffe geflogen wohl und wollte helfen.
Ja, das sind ja krasse Aufnahmen, ey.
Ja, es sind halt leider viel zu hohes ISO, viel zu weit weg, weil es einfach spontan war. Das kannst du ja nicht planen, sowas.
Ja.
Und dann kam die Frage auf, warum er der Amsel nicht geholfen hat.
Sperber ist halt einfach mal doppelt so groß wie eine Amsel.
Ja, nee, aber warum der Fotograf der Amsel nicht geholfen hat?
Na, ist halt Natur, ne? Ist so.
Ja, ist halt Lauf der Dinge, ne?
Es klingt immer alles so hart, ne? Aber dann machst du ja was Schlechtes für den Sperber, weißt du?
Ja, also genau.
Er investiert sehr viel Energie darin, jetzt sich sein Opfer zu suchen. Und wenn du ihm das halt einfach wegnimmst, wäre das ja schlecht für ihn. So,
richtig.
Und da gibt's halt kein Ja, ich glaube, immer sich raushalten bei sowas. Also, ja. Also so machen sie ja auch, das sagen ja immer auch viele, wenn du jetzt irgendwelche Dokumentationen siehst, wo dann irgendein Tier irgendwas gerissen wird oder jetzt qualvoll stirbt und so. Ich meine, die dokumentieren, darum geht es ja. Es geht darum zu zeigen, wie es halt in der Natur ist. So, und wenn ein Sperber Amsel?
Ja.
Amsel halt unter Wasser drückt, ja, dann ist es halt so. Was übrigens sich ziemlich heftig anhört. Also, das ist ja schon eine Strategie, weißt du?
Ja, schon.
Das also ist schon.
Tiere können Arschlöcher sein.
Ja, aber auch nicht dumm. Ja.
Ja.
Ja, so ist es jedenfalls bei mir. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also das Schlüpfen weiß ich nicht, ob ich das festhalten kann. So.
Dann bin ich mal gespannt auf dein erstes Newborn-Shooting.
Ja, Newborn-Shooting Vögeln. Mit Vögeln, ja. Ja, ich bin gespannt. Ich lese auch gerade, dass tatsächlich beide Partner mit Kropfmilch füttern.
Mhm.
Männlich und weiblich, das ist ja sick.
Also wir hatten 2020 vor unserem Bürofenster ein Amselnest, ein Taubennest.
Ja.
Und konnten den beim Aufziehen groß zugucken.
Das ist aber auch schon ziemlich cool, ne?
Ja.
Ich meine, Büronest ist natürlich noch ein bisschen geiler, weil es ist halt nicht dein Balkon. Weißt du, wie ich meine? So, naja. Ja.
Ja, aber das war ganz cool eigentlich. Ja, und da hat man auch gesehen, dass sich wirklich beide Elternteile um das Junge kümmern.
Ja, aber die sehen ja schon anders aus, ne?
Mhm.
Es ist ja selten, dass sie sich super, super ähnlich aussehen. Ja, so ist halt das Leben.
Ja, womit wir jetzt eine Mega-Überleitung zu L hätten wie Leben.
L wie Leben, genau. Da waren wir das vorletzte Mal stehen geblieben.
Oder leg die Amsel ins Wasser und drück sie runter. Um es mal mit den Worten des Sperbers zu sagen.
Ja. Mit was fangen wir denn an?
Wie wär's mit Lutz?
Lutz?
Das heißt mein Nachbar.
Ja, Lutz, nicht nee, Bauhaus ist es ja nicht, aber auch nicht der Name, sondern
Möbelhaus.
Ja, genau, das Möbelhaus. Es gibt im Fachjargon, also du bist sehr viel weg, muss ich gerade sagen.
Wie, ich bin sehr viel weg?
Ja, deine Wörter verschwinden. Also du bist sehr still zum Teil.
Ach so? Ich kann auch mich lauter stellen.
Nein, sondern du bist so abgehackt manchmal gerade gewesen. Vielleicht lädst du irgendwas runter oder so, keine Ahnung.
Nee, eigentlich nicht. Updates sind alle gemacht. Aber wir waren stehen geblieben beim Lutz.
Beim Lutz, genau. Das ist nämlich eine Abkürzung für LUT, Look Up Table oder zu Deutsch Umsetzungstabellen. Kommt eigentlich kommt aus der Informatik. Früher oder der Vorreiter ist die Logarithmustabelle. Oder Tafel, wie auch immer. Und ja, in der Fotowelt. Wie soll man das sagen? Im Grunde genommen sagt ein LUT, also diese Lookup-Table, sagt aus, welche Farbe was macht in dem Bild. Also wenn du jetzt ein Grün hast und dann sagt die LUT-Up, also diese Lookup-Table speichert dann, ja, das Grün
Minus 10.
Genau, Sättigung wird runtergefahren oder mehr Schwarzpunkte oder die Farbe wird komplett geändert. Also du kannst extremst viel in so einem LUT speichern. So, und das ist für Anfänger gerne, wie soll ich denn sagen, das verleitet die gerne dazu, so einen LUT zu nehmen, weil das Bild gleich cool aussieht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also für alle Lightroom-Nutzer, das sind Presets. Im Lightroom heißt es Preset tatsächlich.
Ah, das heißt Preset. Da kannst du dann aber noch ein bisschen rumstellen, oder?
Ja, genau. Also ich kann das Preset reinladen und kann dann noch dran schrauben. Und ich habe auch zu den Anfängern gehört, die sich hier ein LUT oder ein Preset gekauft haben und da und hier ein ganzes Package und da ein Sonderangebot-Package. Und weißt du, wie viel davon ich nutze?
Keinen mehr. Vielleicht Alter, einen.
Du hast mein Mega-Wortspiel. Wie viel ich nutze von den LUTs.
Oh, das, jetzt siehst du warst wieder weggebrochen.
kein einziges, tatsächlich. Ja. Weil die einfach bei meinen Bildern nicht funktionieren. Mhm. Also ich klicke drauf und das Bild sieht scheiße aus. Weil ich es eben mit anderen Einstellungen aufgenommen habe. Keine Ahnung, der LUT-Entwickler oder Preset-Entwickler hat es vielleicht in Camera schon eine Blende überbelichtet, dass es halt gut aussieht.
Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man keine LUT-Pakete kaufen sollte, sondern man sollte sich ganz genau anschauen, was in diesem Paket drin ist und was man am Ende wirklich benutzt, für welche Fotos genau.
Und ja.
Weil die bringen halt 100 LUTs nicht, die wirst du halt nie verwenden.
Und vor allem sollte man nicht enttäuscht sein, wenn die LUT nicht funktioniert. In meinen Augen ist so ein LUT als Grundlage nicht schlecht. Man muss es dann halt auf seine Bedürfnisse anpassen und neu abspeichern. Dass man das praktisch, du nimmst das LUT oder das Preset als Grundlage, passt so an, dass deine Bilder geil aussehen. Merkst dir, wie du das Bild fotografiert hast, weil dann passt es immer, speicherst ab und fertig.
Ja, genau. Das ist eigentlich so die Kernaussage. Das ist so, das ist ein guter Anfang, aber man sollte seinen eigenen Stil da so mitkriegen. Ja,
wobei ich sage, gerade als Anfänger sollte man halt nicht mit einem LUT arbeiten, weil da wird man nie verstehen, was macht welcher Regler.
Ja, richtig, richtig.
Man sollte einfach wild an den Reglern drehen und sich merken, am besten immer den Regler ganz auf Anschlag und gucken, was passiert. In die andere Richtung ganz auf Anschlag gucken, was da passiert, dann das macht der Lichterregler. das macht der Weißpunktregler. Ne, dann versteht man, was die Regler machen, und wenn man sich dann ein Preset oder ein LUT kauft, versteht man auch, wo muss ich jetzt drehen, dass es gut aussieht.
Ja, da gibt's übrigens eine richtig geile Challenge. Man sollte versuchen, LUTs nachzumachen.
Wenn man das geht hat. Ganz einfach.
Ja, für Anfänger, glaube ich, ist das aber schon schwer.
Nee, Lightroom kann es auf Knopfdruck.
Ja, nee, du. Nein, du weißt, du lädst halt ein LUT, machst halt alles wieder auf Null und versuchst dann dieses LUT zu reproduzieren mit deinen eigenen Arbeitsschritten so. Dann lernst du halt sozusagen, was funktioniert. Also ist eine sehr gute Challenge oder eine gute Übung, um seine Software-Skills auf jeden Fall zu pushen.
Und ich finde Looks Like Film finde ich ganz geil als Lightroom-Presets.
Mhm.
Weil die sehen halt wirklich aus wie alte Analogfilme. Die haben original den Stil von Kodak-Filmen und so getroffen. Das ist schon cool.
Wir hatten jetzt gerade auch ganz oft etwas gesagt, was auch unter L ist, und zwar Lightroom. Aber da kannst du mehr sagen als ich.
Ja, ich habe, glaube ich, schon. Achtung, gleich kommt Nisa. Ich spüre ihn kommen. Ich merke es schon in der Nase.
Ja.
Ich habe schon ganz oft gesagt, dass ich Lightroom gern nutze und für was es halt gut ist. Im Prinzip ist eine digitale Dunkelkammer, mit der ich mein digitales, also meine RAW-Datei oder auch JPEG, wenn ich keine RAW-Dateien fotografiere, nachbearbeiten und entwickeln kann. Also ich kann gucken in Körnung, Lichter, Tiefen, Farben, Gradationskurven und so weiter. Im Prinzip das Gleiche, was auch hier dein Affinity Photo kann. Nur mit dem Unterschied, dass da halt noch ein Bildmanagement mit eingebaut ist.
Genau.
Indem ich meine Bilder verschlagworten und dann eben nach Schlagworten suchen kann. Ich habe eine Gesichtserkennung drin. Ich habe praktisch Bildbearbeitung und Bildmanagement in einem drin. Was ich nicht machen kann, ist jetzt irgendwelche Beauty-Retuschen-Gedöns oder Composings. Mhm. Ich kann halt einfach nur so Entwicklungseinstellungen machen und kann in Teilen auch mit Kopierstempel irgendwelche Sachen wegkopieren. Mhm. Und so, mhm. Genau. Hm. Ich finde es sehr gute Software, auch wenn man sich ein bisschen damit befasst, auch relativ einfach zu bedienen.
Hm. Weil es runtergebrochen nur Schieber und Regler sind.
Genau.
Das war das und jetzt.
Da ist halt so, man muss sich halt mit jedem einzelnen Schieberegler mal befassen. Was macht der einzelne Schieberegler? Und dann reicht es eigentlich schon aus. Man kann dann auch später noch in die Tiefen gehen und Kameraprofile erstellen. Man kann sagen, wenn das Bild von der Kamera kommt, wende das Profil an. Wenn es von der kommt, wende das Profil an. Ich kann eine Farbkalibrierung machen und abspeichern.
Mhm.
Und lauter so Zeug. Also,
ja. Wow.
Die ganz tiefgehenden Sachen. Ich kann da draus drucken, ich kann Bücher und Karten entwerfen, ich kann Slideshows draus erstellen. Ich kann mit Lightroom eine Webgalerie bauen, auf die ich dann von meiner Internetseite aus verlinken kann.
Mm.
Ich kann Presets kopieren mit Lightroom. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es geht wohl, dass ich hier ein Bild, also zwei Bilder reinlade und dann sage, okay, mach aus dem zweiten Bild, dass es aussieht wie das erste.
Ah, mh. Ja, ich glaube, das hast du aber schon mal erzählt, glaube ich. Vielleicht.
Also, was ich immer nutze, ich passe mir ein Bild an mit meinen Bildeinstellungen, so wie ich es gerne hätte, und übertrage die Einstellung dann auf alle Bilder. Aber ich habe noch nie ausprobiert, wenn ich eine JPEG-Datei reinlade und sage, das zweite Bild soll aussehen wie die erste JPEG. Das geht wohl, aber ich habe es noch nicht probiert.
Kommt mir aber bekannt vor.
Ich müsste es mir mal
aufschreiben.
Angucken. Müsste aber, mal
als Hausaufgabe
damit rumspielen und es ausprobieren. Ja. Und was ich auch kann, was im Studio ganz praktisch ist, ich kann von der Kamera direkt in Lightroom rein fotografieren.
Ja, sozusagen hier, oh Gott, wie heißt das nochmal?
Tether-Shooting. Und dann legt es auch gleich mein Preset, das ich gerne auf den Bildern hätte, drauf.
Ja, das ist
also ich sehe schon, ich sag mal, 95% vom Endergebnis. Wie sieht das Bild mit meinen präferierten Einstellungen aus?
Würdest du behaupten, dass Lightroom für die meisten Fotografen reichen würde? Also, dass sie nicht unbedingt Photoshop brauchen?
Wenn du keine Composings oder keine High-End-Beauty-Retuschen machst, reicht das vollkommen aus.
Zum Beispiel Landschaftsfotografen oder Naturfotografen.
Ja, du brauchst da, ganz ehrlich, Lightroom hat auch so Maskierungswerkzeuge, ja. Und erkennt automatischen Himmel. Ich kann sagen, hier Himmel auswählen. Und dann kann ich sagen, Farbtemperatur bisschen mehr ins Blau. Zack. Die Lichter ein bisschen raus. Und schon habe ich einen strahlenblauen Himmel.
Ja, sie haben das so ein bisschen von Lumina irgendwie sich abgeschaut. Lumina hat das ja vor ein paar Jahren irgendwie in ihre Software integriert und damit sehr viel geworben. Und das, ja, aber Adobe schläft ja nicht, ne?
Nee, Adobe schläft nicht.
Sonst wären sie nicht so viele Jahre Top 1.
Genau. Also es ist sein Geld wert. Sag ich mal, ne? Aber gut, genug von Lightroom geplaudert. Wir haben hier noch so einen tollen Begriff wie L-Mount Alliance.
Ja.
Ich kenne nur die Allianzversicherung.
Ja, L-Mount Alliance, da habe ich ihn vergessen. das ist ein Zusammenschluss von drei Kameraherstellern. Einmal Leica, hatten wir in der vorletzten Folge. Einmal Panasonic und einmal Sigma. Und die teilen sich den gleichen Kameramount. Also du kannst ein Objektiv, was jetzt für Panasonic gebaut worden ist, auch vor einer Sigma- oder Leica-Kamera schrauben. Weil sie alle das gleiche Mount haben. Ist ziemlich cool. Und sollte man halt einmal gehört haben, dass die sozusagen so einen Verbund haben, ja, ich glaube, für diese kleineren Firmen sind sie halt, ne, sie sind ja nicht Top 1, 2, 3, hat das schon sehr viel Sinn gemacht, weil die Objektivtechnologie ja dann ein bisschen einfacher ist, also zugänglicher für viele andere ist. Also kann vor allem Sigma, die ja auch viele Objektive erstellen, die können sagen, ich mache jetzt ein Objektiv und kann damit, baue jetzt nur das eine und muss mich jetzt um den Mount nicht kümmern, weil das jetzt für drei Firmen geht. So, das ist schon ziemlich nice. Genau. Ja, das war eigentlich alles zum L-Mount Alliance. Ja, das ist jetzt...
Das ging ja schnell.
Ja, die technischen Details kann ich dir nicht erzählen, weil die kenne ich nicht. Und ich glaube, die meisten interessiert das auch nicht.
Leitzahl, beziehungsweise Lichtzahl oder Leitzahl könnte ich dir jetzt anbieten als Begriff.
Ja, hau raus.
Die Leitzahl, da hatten wir es ja schon mal bei Blitzen drüber, gibt an, bei welcher Entfernung und Blende der Blitz das Motiv noch optimal beleuchten kann.
Ja.
Im Prinzip, ne? Also Blende ist Leitzahl durch Entfernung. Also ja. Wenn ich einen Blitz auf Volllast habe, also auf 100% Leistung, und der hat eine Blitzleitzahl von 40 und das Motiv ist 5 Meter entfernt, brauche ich 8, Blende 8. Sozusagen, um es optimal zu belichten. Also reicht der Blitz für Blende 8 aus, sagen wir so, genau. Also die Blitzleitzahl gibt an, wie stark der Blitz ist und da, anhand dessen lässt sich dann die Blende berechnen. Hat man schon bei Baby-Blitz-Leitzahlen und da habe ich es, glaube ich, ziemlich ausführlich erklärt. Also spult einfach mal ein paar Folgen zurück auf eurem Kassettenrekorder und dann könnt ihr das nochmal da reinhören.
Genau. Dann kommen wir zum analogen Begriff, das Leuchtpult, oder?
Das Leuchtpult, genau. Das ist, das kennt man heute gar nicht mehr und ich habe 2 Stück davon jetzt weggeworfen.
Ach.
Ja, weil ich habe eine andere Lösung jetzt.
Okay.
Man kennt es von früher von den Fotostudios. Da war in der Theke eine Milchglasplatte eingelassen und darunter war eine Leuchtstoffröhre. Und dann habe ich da meine Negative draufgelegt und habe die Leuchtstoffröhre eingeschaltet und konnte praktisch meine Negative kontrollieren.
Ah, okay.
Genau, okay. Und ich habe jetzt einfach ein flaches LED-Panel mit einem USB-Anschluss. Das heißt, wenn ich es brauche, hole ich es her. Wenn ich es nicht brauche, lege ich es weg. Weil ich wollte mir jetzt ehrlich gesagt nicht wieder da eine Glasplatte einlassen und dann unten drunter eine Lampe bauen mit Schalter und Krusch. Weil das sind mir ja alles nur Platz weg.
Weil du es auch nicht so oft brauchst. Das ist ja auch so eine Sache, die du jetzt nicht so viel brauchst.
Also da drauf kann man dann eben Negative und Dias und so angucken und kontrollieren.
Und deswegen kennen wir das nicht mehr, weil das kaum noch einer benutzt.
Richtig.
Ja, aber es ist so ein Begriff, der sich fast selbst erklärt noch. Genau wie der nächste fast.
Lichtbrechung.
Das ist dann, wenn das Licht zu viel Alkohol getrunken hat und dann abends ein wohlmummiges Gefühl im Magen hat.
Richtig.
Die Lichtbrechung.
Ja, im Prinzip ist das zum Beispiel eine Glaslinse oder so ein Kristall oder was. Das Licht kommt gerade rein und geht dann im 90-Grad-Winkel raus, weil es mehr oder weniger gebrochen wird, ne? Also.
Meist ist mal bei der Lichtbrechung ist da nicht immer dann auch die Spaltung von dem Licht.
Ja, also es kann, ja, auch das. Also ich kann es entweder in eine Richtung lenken oder ich kann es aufteilen, aus einem Lichtstrahl zwei machen oder.
Hm. Obwohl, ach ja, stimmt, der Lichtbrechung. Ja. Aber es ist dann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lichtstrahl darauf mache, dann, dass es sich in die, weiß was ich, grün, also noch in andere Farben splittet. Ist das immer automatisch mit drin?
Ich glaube, ja.
Hm. Ich weiß nicht mehr, das bin ich zu lange, ist zu lange her in der Physik.
Ja, das stimmt wohl.
Ich meine, ich
dass also, ob die Farben mitzählen, dass es dann in die Farben aufgebrochen wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, das ist praktisch die Lenkung der Lichtstrahlen.
Mm.
So funktioniert ja ein Objektiv praktisch durch Lichtbrechung.
Ja.
Die Linsen im Objektiv.
Deswegen ist auch der Himmel blau.
Genau.
Und der Sonnenuntergang rot.
Ist jetzt, ich sag mal, kein Begriff, den man unbedingt kennen muss, aber man sollte wissen, um was es geht, wenn man gehört hat.
Ja, genau.
Genau. Warum haben wir eigentlich nur noch blaue Begriffe und keine roten mehr?
Das weiß ich auch nicht. Du hast sie alle. Du hast die ganzen Licht. Du hast die ganzen Licht.
Ich habe einmal in meinem Leben was gearbeitet.
Ja, Lichtempfindlichkeit ist, glaube ich, auch so ein Begriff, der sich selbst erklärt. Das wird ja auch schnell nach ISO abgekürzt. Genau. Muss aber nicht unbedingt beides sein.
Ja, aber das hat man praktisch schon unter I wie ISO ausführlichst behandelt.
Genau.
Und Lichtempfindlichkeit ist im Prinzip die ISO vom Film. Also es gibt an, wie lichtempfindlich der Film ist, beziehungsweise der digitale Film, also der Sensor.
Genau. Beim Sensor kann man es ja Gott sei Dank einstellen und beim Film halt nicht. Da musst du halt vorher wissen, wird es dunkel oder nicht, ne?
Ja, oder eben immer wieder einen Film wechseln.
Kann man den, wenn der... Ja, aber wenn du den schon mal drin hast...
Nee, du kannst ihn aufspulen,
rausmachen,
neuen Film rein. Musst dir halt merken, an welcher Stelle du warst und dann ab der Stelle weiter fotografieren.
Oha. Oh, da wäre ich, glaube ich, da wäre ich zu faul.
So Sachen wie die Hasselblatt oder die Mamiaka, die haben Wechselkassetten. Also da lege ich den Film ein und dann kann ich hinten die Kassette runternehmen und eine andere Kassette drauf machen. Mit einer anderen Lichtempfindlichkeit drin. Mm. Also einen anderen Film drin.
Mm.
Das geht halt bei so Kompaktkameras und Spiegelreflexkameras analogen nicht. Aber bei den Hasselblatt und so, da geht das.
Mm. Ja, schon ein cooles Feature.
Ja, das stimmt.
Für eine analoge.
Jetzt da schiebt man dann so eine Metallplatte zwischen Kamera und den Filmhalter Roll Funktionsteil. Und dann kann man es abnehmen. Dann ist es praktisch geschützt durch die Metallplatte. Kommt kein Licht rein. Dann mache ich das neu drauf und ziehe da die Metallplatte raus und dann kann ich weiter fotografieren.
Mhm.
Mit einem anderen Film. Also ich muss ja nicht nur unbedingt wegen der ISO den Film wechseln. Es gibt ja verschiedenste Filme von Ilford zum Beispiel. Mit einer 400er ISO, allerdings unterschiedlichen Körnungen oder unterschiedlichen Kontrasten.
Mhm.
Weil ich kann über den Film tatsächlich auch ganz viel den Bildlook bestimmen.
Ja,
wenn ich jetzt einen Film mit einer kleinen Körnung nehme und dann mit einer groben Körnung und so weiter. Dann bin ich gerade noch so ein bisschen am Experimentieren, welcher Film wie aussieht.
Mhm. Für dich auch persönlich jetzt, was dir am nächsten gefällt und so.
Mhm. Genau.
Kommen wir das war aber alles jetzt, ne?
Das war alles.
Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ja, wir kommen mal zu einem moderneren Begriff wieder. Und zwar den Live View. Der ist ja ein bisschen durch diese Spiegelreflexkameras entstanden, die dann hinten in der Kamera ja so einen kleinen Monitor haben, womit du da in deine ganzen Menüs und so einstellen kannst. Und der Live-View kommt dann zustande, wenn du vorne oder in der Kamera den Spiegel runterklappst und der Sensor sozusagen sofort anzeigt, was für ein Bild der hat. Bei den neueren Systemkameras ist es ja so, dass der Live-View ja im Grunde genommen immer aktiv ist. Also wenn du durch den Sucher guckst, den elektronischen Sucher, ist es im Grunde genommen auch ein Live-View. Und den hat man ja damals bei den Spiegelreflexkameras einfach so genannt. Also es ist eigentlich nur das Live-Bild von deinem Sensor. Was eigentlich ganz cool ist für Anfänger, weil sie gleich die richtige Belichtung sehen können.
Als Beispiel. Ja, also nicht die richtige, sondern wie das fertige Bild aussieht.
Ja, genau, wie es, die sehen sozusagen das fertige Bild. Richtige Belichtung ist falsch gesagt, genau.
Genau, Belichtungssimulation schimpft sich das.
Genau.
Das ist tatsächlich ganz praktisch.
Ja.
Aber weil das für Anfänger ist, mache ich es nicht.
Ja, wenn
das,
du jetzt...
das war das Erste, was ich an der EOS R ausgeschaltet habe. Ruhe.
Aua.
Meine Box hat gebrummt.
Ja. Ja, der Live-View, den muss man zum Beispiel aktivieren, wenn man Videos aufzeichnet bei den Spiegelreflexkameras. Ja, dann wäre es ganz
praktisch.
Ja, man kommt ja nicht drum herum, weil wenn der Spiegel hoch ist, kann man ja keine Videos machen.
Da sieht man ja nichts mehr.
Nee, dann ist nichts, dann ist nur schwarz.
Genau.
Ja, eigentlich ein moderner Begriff, aber eigentlich schon fast wieder veraltet gefühlt. So schnell ist die Technik wieder.
Ja. Was haben wir noch? Lichter.
Lichter, ja, das musst du mir jetzt erklären.
Lichter, das sind die hellsten belichteten Stellen im Bild.
Ah, so hast du die, ja.
Genau, wir haben die Tiefen, das sind die dunklen Stellen und die Lichter sind die hellen Stellen.
Okay, so.
Und das dazwischen sind die Mitten.
Die Mitten. Ja, okay.
Und wenn ich im Lightroom zum Beispiel den Weißpunkt verschiebe, wird alles heller. Ein bisschen. Und die Tiefen sind immer so, also das Schwarz ist nicht mehr schwarz, sondern wird hellschwarz.
Ja.
Und wenn ich die Lichter verschiebe, werden einfach nur die hellen Stellen noch heller oder eben dunkler, wenn wir irgendwo... Da muss man halt aufpassen mit dem Weiß, mit dem Lichterregler, weil dann brennt ganz schnell irgendwo die Lichter aus. Also es sind da keinerlei Bildinformationen mehr vorhanden, man sieht einfach nur noch weiße Fläche mit Grissel.
Ja, deswegen sollte man immer gucken, dass man die auch immer schützt. Ich glaube, das ist extrem wichtiger.
Die hellen Stellen schützen, oder wie?
Ja, dass du nicht ausbrennst, weil du das ja nicht, das kannst du auf dem digitalen oder auch auf analogen Bildern halt schlecht
retten. Wo keine Bildinformationen mehr sind, können auch keine wiederhergestellt werden.
Ja, umgekehrt ist es anders. Bei dunklen Stellen kannst du noch viel herstellen, also für uns sieht es dunkel aus, aber man kann da viel retten.
Ja, kriegt dann halt Bildrauschen.
Ja, genau. Aber lieber haben als nicht haben, ne?
Genau. Ja. Und dann haben wir einen letzten Begriff bei L.
Ja.
Und das Lichtzelt.
Das Lichtzelt. Darin kann man aber wahrscheinlich nicht schlafen.
Naja, du kannst dir bestimmt auch ein Lichtzelt in Schlaf... Möglichkeitsgröße bauen. Es geht mit Sicherheit auch, aber da geht es im Prinzip, ist das, also ich habe eins, das ist würfelförmig mit 60 mal 60 mal 60 Kantenlänge aus einem reflektierenden Material, meins ist in Silber und da kann ich mir eben weißen, schwarzen oder irgendeinen farbigen Hintergrund reinklemmen und habe oben drin LED-Lampen, dimmbare und kann dann optimal ausgeleuchtete Produktfotografie machen, ohne Schattenwurf zum Beispiel.
Der Klassiker, den man überall sieht online.
Genau, da kann man dann schöne Freisteller draus machen, also einen Hintergrund rausbauen oder so. Genau, ist eigentlich ganz nice. Also Lichtzelt ist eigentlich so für Produktfotografie, für kleinere Produkte, irgendwelche Ringe, wo man halt keine Reflexion drin haben sollte.
Eigentlich für alles. Es gibt ja für einfach alles.
Ja, genau. Wenn es technisch saubere, also wenn man einfach nur das Produkt technisch darstellen will,
genau.
Wenn es jetzt so ein Moody-Produktfoto sein soll,
dann ist es
dann haut es eher nicht hin. Aber das ist einfach für so die ganz normalen, ich sag mal, Amazon-Produktbilder oder Online-Shop-Bilder. Genau.
Aber da habe ich einen Trick. Wenn du eine weiße Badewanne hast, also eine richtig neue, also oder halt gut geputzt, sag ich mal, dann kannst du in der auch gute Produktfotos machen.
Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber okay.
Ich würde es bei mir ausprobieren, aber bei meiner Badewanne, die ja weiß ist, und ich habe sie letztens wieder geputzt und ich bin wieder überrascht, wie sauber das geworden ist. Bei meiner Badewanne ist es leider so, dass meine Vormieterin alles weiß angemalt hat, aber die Badewanne nicht abgedeckt hat.
Ja, die hat also überall weiße Farbflecken.
Richtig. Und sowas siehst du ja nicht, wenn du einziehst, ne? Oder sowas merkst du halt erst später, weil ich war jung und unerfahren. Ich gucke mir ja nicht eine Wohnung so extremst genau an. Aber muss man mit leben. Das Bad muss sowieso irgendwann mal renoviert werden. Also, was soll's. Gibt Schlimmeres. Ich kann drin baden und duschen. Und es ist leicht sauber zu machen.
Ja, mehr braucht man nicht.
Ne.
Also die Farbresche, die gehen nicht so einfach ab.
Ne, ja, das, also, boah. Also ich glaube, es ist unmöglich. Dafür ist es zu sehr eingebrannt. Keine Ahnung. Physikalisch hat sich das verbunden mit der Badewanne, würde ich einfach mal so behaupten.
Ja, genau. Dann wären wir eigentlich mit unserem Buchstaben L durch.
Ja.
Jetzt wollten wir noch spoilern, wer nächste Folge da ist, aber die Terminfindung gestaltet sich etwas schwierig. Deshalb müsst ihr einfach noch warten.
Ja, dann kommt entweder ein Überraschungsgast oder M. Der Buchstabe M. Wie Metering oder Mittelformat.
Oder Micro Four Third, um deinen Lieblingsbegriff zu nennen.
Ja, das ist ein Zungenbrecher, wenn man den dreimal hintereinander schnell sagen muss.
Alter, wenn man dreimal hintereinander Micro Four Third sagt, ja, dann kommt Rankin aus der Tür.
Ja. Stimmt, wie irgend so ein urbanes Märchen. Wenn du dreimal den Namen sagst, dann kommt der böse Geist.
Ja, genau.
Ich würde aber zu gerne mal Micro Four Thirds ausprobieren. Wäre auch mal so ein Ding, was ich mir von mir finde.
Ja, was sind denn zum Beispiel
die Panasonic Lumix? Sind fast alle, also nicht alle, aber viele sind Micro Four Thirds. Und du hast halt den großen Vorteil. Und das sage ich euch aber erst nächstes Mal. ich will nicht spoilern. Ich will das jetzt wissen. Nee, dann erzähl ich erst nächstes Mal.
Okay, dann warte ich bis nächstes Mal.
So ist es. Dann musst du mit jetzt leben.
Ja. Muss ich wohl.
Ganz traurig.
Ja, mega.
Mega.
Ich lese es einfach nach. Weißt du, der Unterschied zwischen uns beiden ist, ja, die Begriffe, die ich eintrage, die haben einen Link, falls man nochmal nachlesen will. Bei dir muss man es nochmal googeln.
Nee, ich weiß die alle halt alle. Oder auch nicht.
Ich muss mir ab und zu nochmal auf die Sprünge helfen.
Ja, nee, klar. Also es ist, man kann ja nicht alles wissen, ne?
Bei so ganz exotischen Begriffen wie Lumix. Was ist, was ist ein Lumix?
Ja, genau. Ja, dann vorletzte Folge anhören, ne?
Weißt du, was mir aufgefallen ist?
Ja.
Kaum ein Model hat noch eine vernünftige Setcard. Ja, also ich habe jetzt für einen Kunden suche ich gerade ein Model.
Ja.
Und ich würde dem halt gerne gesammelt schicken, hier die und die kämen dafür in Frage. Such dir eine aus, ja. Möchte jetzt aber nicht eine E-Mail schreiben mit hier, sie heißt so, ist so alt, das ist ihr Instagram-Account, das ist ihr Facebook-Ding, guck dir die Bilder an. Sondern ich würde es halt einfach gern für jedes Model eine PDF-Setcard mitschicken, mit Polars, mit Bildern, mit den technischen Daten wie Brust, Bauch und Brust, Hüft- und Taillenumfang, weil das halt ein Modedesigner wissen sollte. Aber das haben die, kein Ding hat es mehr. Alle, die du fragst, ne, habe ich nicht.
Die sagen, gehen Sie auf meinen Instagram-Account.
Ja, genau. Und dann muss ich fragen, ich brauche dein Alter, ich brauche deine Maße, deine Konfektionsgröße, damit ich das dem Kunden weitergeben kann. Alter, das ist so nervig. Ich glaube, ich gebe es auf und er soll sich selber suchen.
Oder dir Geld dafür bezahlen.
Oder mir Geld dafür bezahlen. Naja, ich kriege ja dann regelmäßig Geld für die Fotoshootings. Wenn es klappt. Das ist eine Modedesignerin bei uns aus dem Ort.
Ah, das ist ja ganz cool.
Regelmäßig von ihren neuen Klamottenbilder braucht für ihren Online-Shop.
Das ist cool. Ich glaube, da hast du schon mal was von gesagt, ne?
Nee, die hat nämlich erst letzte Woche gefragt.
Dann war das was anderes.
Ich habe jetzt einfach selber ein paar Setcards zusammengezimmert von den Models, mit denen ich viel mache und fertig.
Ja, wo du dann auch weißt, dass du sie empfehlen kannst, ne?
Ja, genau. Bin mal gespannt. Ja, aber
da sind wir durch mit
ja.
Wir sind durch mit dem Lachs.
Genau. Mehr gibt's von mir auch nicht zu sagen.
Dann
also, tschüss.
Und gehabt euch wohl. Gutes Licht.
Ciao.
Tschüss.
Studio Raw ist eine Produktion von Lichtwerke Fotografie in Zusammenarbeit mit Lichtzeichner Hamburg. Neue Folgen gibt's immer dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt.